Es ist das grundsätzlichste Recht in der Demokratie, aber es ist eigentlich auch das Wenigste, was du machen kannst und das Erste, was du machen kannst. Und ich freue mich, etwas mitbewirken zu können.
Es geht darum, dass vor allem Freiheit, Mitbestimmung und Verantwortung und kann man auch als Teil der Gesellschaft zu sein und ihre Zukunft mitgestalten zu können.
Das sagen Paula Kunz und Abdulmunem Alois, zwei Erstwähler. Sie dürfen nicht zum ersten Mal wählen, weil sie gerade erst 18 geworden sind, sondern weil sie erst seit kurzem deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind. Abdul und Paula wurden 2022 eingebürgert. Sie leben seit Jahren in Deutschland, sind Teil der Gesellschaft. Was bewegt Menschen mit Migrationsgeschichte bei dieser Bundestagswahl? Welche Themen beschäftigen sie? Und was bedeutet es für viele von ihnen, zum ersten Mal an einer freien und demokratischen Wahl teilzunehmen? Ein Feature von Shulamit Rittwagen, Jonas Bauer und Theresa Wunderlich.
Es gibt die Münze hier, die Schwaste. Was willst du lieber?
Abdulmunem Alois steht in seiner schmalen Küche und kocht Schwarztee. Neben dem Wasserkocher steht ein großes Glas, darin fermentierte Steckrüben. Seine Frau und er haben die schon in Syrien gerne gegessen. Es erinnert sie an ihre Heimat. An der Wand neben der Tür hängt ein Poster mit arabischer Schrift.
Das heißt, wir bleiben zusammen, ob das zu süß ist oder zu bitter.
Abdul geht ins Wohnzimmer und setzt sich im Schneidersitz auf eines der zwei dunkelgrauen Sofas. Die Souterrain-Wohnung im Frankfurter Süden ist klein, aber Abdul und seine Frau machen sie einladend. Auf dem Wohnzimmertisch stehen Crepes mit Bananen und Schokolade, eine große Schale mit Obst, eine kleinere mit Nüssen. Abdul erzählt von seiner Ankunft in Deutschland, dabei gestikuliert er viel. Er hat einen dunklen Bart und ein breites Grinsen, das seine Lachfalten zum Vorschein bringt. Der 31-Jährige ist seit Ende 2015 in Deutschland. Seit 2 Jahren besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Der Weg dorthin war für ihn immer von Unsicherheit begleitet.
Ich musste auch viele Papiere aus Syrien holen und viele Fragen. Und ich hätte Angst gehabt, dass es okay, meine aktuelle Aufenthalt wird abgelaufen. Da muss ich noch einen Aufenthalt und ich weiß nicht, wie lange dauert.
Bei den Terminen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe er oft Angst gehabt, was jetzt mit seinem Aufenthaltstitel passiert.
Ich dachte, ich habe unbefristet jetzt und was will von mir? Ich studiere jetzt, ich arbeite nebenbei, ich hatte keinen BAföG auch. Ich dachte, also in meiner Stelle jetzt bin safe, sage ich mal. Und dann kam dieser Termin von BAMF, war unangenehm, sage ich mal ehrlich. Und dann aber als Interview, sie haben ja gesagt, es ist alles in Ordnung, müssen wir nur als Protokoll, weil bei ihnen ist alles in Ordnung. Also.
Abdul ist jetzt Deutscher und darf daher bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal wählen gehen. Er ist sehr dankbar, dass er jetzt in einer freien Demokratie leben und mitbestimmen darf, sagt er. In Syrien sah das ganz anders aus.
In Syrien, wir konnten gar nicht über Politik denken. Ich hatte damals auch einen Freund, also einen Kumpel gehabt, war ein Bild von Bashar Assad. Und der hat mir gesagt, ja, guck mal, der lächelt, wie der lächelt. Kritik, hat er gesagt. Bitte nicht sagen, ja? Du weißt nicht, was ist passiert. Und als freie Person, dass man einfach Politik üben, dass man eine Partei gründen, dass man einfach in Aktivitäten, zum Beispiel, dass man in der Universität, dass man Veranstaltungen oder sowas machen, hatten wir keine Chance. Keine Chance dort.
Die Wahlen in Syrien waren nicht frei. Im Wahllokal wurde Abdul von Soldaten beobachtet, erzählt er. Er musste dort seinen Finger in Tinte tauchen und mit einem Fingerabdruck seine Wahl auf dem Zettel markieren. Er fühlte sich unter Druck gesetzt, seine Stimme für Assad abgeben zu müssen. Und auch draußen auf dem Heimweg war Abdul nicht sicher.
Weil da gab viele Soldaten von Bashar Assad und dann sie gucken deine Hände, deine Finger, wenn du eine Tinte auf deinen Hand, dann safe. Weil sie wissen schon, wem hast du gewählt. Aber wenn du keine, dann sie fragen, okay, warum? Was hast du gemacht? Bist du dagegen oder was? Ich kenne auch eine Bekannte von mir und der hatte keinen Ausweis. Ist gegangen einfach und hatte gebeten, die Leute dort, dass einfach nur sein Finger in diese Tinte, dann er will einfach nur seinen Finger, damit auch die anderen sehen, dass er hat gewählt.
Freie Wahlen sind für Abdul daher keine Selbstverständlichkeit. Er hat Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Migration und Integration studiert. Jetzt arbeitet er als Sozialarbeiter bei der Stadt Eschborn. Er hilft Geflüchteten, wichtige Unterlagen auszufüllen und die deutsche Bürokratie zu bewältigen. Seine eigenen Erfahrungen helfen ihm dabei. 2023 hatte mehr als ein Drittel der Menschen, die eingebürgert wurden, syrische Wurzeln. Viele von ihnen kamen zwischen 2014 und 2016, als Deutschland so viele Schutzsuchende aufgenommen hat wie noch nie. Mittlerweile erfüllen sie die Anforderungen für eine Einbürgerung in Deutschland. Doch Abdul erlebt bei seiner Arbeit immer wieder, dass die Einbürgerung mit viel zu großen Hürden verbunden ist.
Ich kenne Leute, die 7 Jahre in einer Unterkunft wohnen, obwohl es eine Übergangsunterkunft ist. Sie sollten eigentlich nur vorübergehend. Oder manche auch, ich kenne eine 10 Jahre, die in einer geflüchteten Heim. Und die bürokratischen Sachen, da spielt eine enorme Rolle auch. Das ist auch, weil viele, sie verstehen diese Formulare auch nicht. Was sollen sie ausfüllen? Viele kriegen auch Bürgergeld. Sie dürfen nichts machen. Sie haben nur 21 Tage pro Jahr, dass sie reisen dürfen mit einer Genehmigung. Sie haben auch nicht so viel Geld, dass sie irgendwas so selbstständig zu machen. Auch wenn man selbstständig werden möchte, dann halt auch so viele bürokratische Hürden auch kommen.
Seit seiner Ankunft in Deutschland merkt Abdul immer wieder, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Kulturen zu verstehen und sensibel damit umzugehen. Interkulturelle Kompetenzen fehlen oft. Das führt zu Konflikten, schon in ganz alltäglichen Situationen, zum Beispiel, wenn Handwerker in die Wohnung kommen.
Eine Firma, die wollte irgendwas reparieren. Die Firmenmitarbeiter, die wollten einfach rein mit den Schuhen, weil es ist Arbeitsschutzschuhe. Und die Muslime sind hier, machen alles sauber, sie essen auf dem Boden. Das ist auch von Kultur her. Sie wollen, dass sie ihre Schuhe ausziehen. Das ist ein kleines Beispiel und ist kleine Sache, was ein großes Problem macht manchmal.
Abdul hofft, dass sich mit der Wahl etwas ändert und eine neue Regierung sich mehr für die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte einsetzt. Vor allem durch die bürokratischen Hürden sei es für viele ein schwieriger Prozess. Oft scheitert es dann an Kleinigkeiten, sagt Abdul. Doch im aktuellen Bundestagswahlkampf redet kaum jemand darüber, wie Integration besser gelingen kann. Stattdessen überbieten sich die Parteien mit Abschiebeforderungen. Auch Abdul bedauert diese Verschärfung.
Ich sehe Deutschland als ein Einwanderungsland. Ich fand, das Thema Migration so groß ist, obwohl es nicht so groß sein soll. Aber es ist so heftig geworden, so viel Asylrechte. Leider manche Parteien, sie wollen auch die Verfassung halt widersprechen oder die EU-Richtlinien auch alles widersprechen. Und finde ich schade.
Und tatsächlich ist Deutschland ein Einwanderungsland. 17 Millionen Menschen, also mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung, hat eine Einwanderungsgeschichte. Und immer mehr Menschen werden eingebürgert. 2023 war es der höchste Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2000. Mehr als 200.000 Menschen erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Anstieg um 19% im Vergleich zum Vorjahr. Dementsprechend steigt auch der Anteil der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund. Bei der Bundestagswahl 2021 lag er bei etwa 12%. Ähnlich hoch ist er auch bei dieser Wahl. Von einer einheitlichen Gruppe kann aber in keinem Fall gesprochen werden, sagt Manuel Diaz-Garcia. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Frankfurt und der Universität Duisburg-Essen und forscht zu migrantischem Wahlverhalten. Während vor 50 bis 60 Jahren die sogenannten Gastarbeiter noch eine große Rolle in der Arbeitsmigration gespielt hätten, kämen jetzt vor allem hochgebildete Fachkräfte zum Arbeiten nach Deutschland.
Auf der anderen Seite hast du was wie Fluchtmigration, du hast Familienzusammenführungen, du hast Einwanderung ethnisch Zugehöriger. Das heißt, die Motive sind sehr, sehr unterschiedlich, was die Gruppen sehr unterschiedlich macht. Dann der zweite Punkt ist sowas wie Herkunftsländer. Also wenn du darüber nachdenkst, was sind die Länder, wo die Leute eigentlich herkommen und wie unterscheiden die sich? Also es macht einen großen Unterschied, ob man aus dem EU-Ausland kommt, aus einem anderen europäischen Land, ob man aus einem Land kommt, was man westliche Industrieländer nennt, ob man aus dem globalen Süden kommt, Nahe Mittlerer Osten, Syrien und sowas.
Und genau das mache allgemeine Aussagen über die Gruppe von Wählerinnen und Wählern mit Migrationsgeschichte so kompliziert.
Dann kommen natürlich Sachen dazu wie Religionen und Kulturen, die natürlich auch irgendwie Reaktionen der Mehrheitsbevölkerung nach sich ziehen, wie man irgendwie darauf reagiert. Und damit hast du schon mal eine ganze Palette an Kategorien und an Gründen, warum sich die Gruppe total unterscheidet. Also von homogen kannst du hier nicht sprechen.
Wo ist der Schmetterling? Da ist der Schmetterling.
Paula Konz sitzt mit ihrer 1,5 Jahre alten Tochter in ihrem Wohnzimmer, in der Hand ein Bilderbuch. Im Regal hinter ihnen steht eine ganze Reihe mit weiteren bunten Kinderbüchern. Sie naschen Kekse und Granatapfelkerne. Im Hintergrund sitzt Paulas Mann und arbeitet am Computer. Ein ganz normaler Familiennachmittag. Paula ist in Rumänien geboren, hat in Wien studiert und ist 2016 nach Deutschland gekommen. Sie lebt mit ihrer Familie in Hanau und arbeitet als Architektin und Innendesignerin. Ihr Ehemann kommt aus Lettland. Ihre Tochter ist in Deutschland geboren und hat damit eine dreifache Staatsbürgerschaft. Eigentlich ein Bilderbuchbeispiel für die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Doch Paula blickt mit Sorge auf den Krieg in der Ukraine und die politischen Entwicklungen in Europa.
In Sachen Politik spreche ich mit Freunden und mit Familie neuerdings mehr über Philosophie und Ideologie als über Straßenbau und Stadtverbesserung. Europa ist uns sehr wichtig, vor allem als Osteuropäer und das, was die Europäische Union für uns bedeutet und dass wir das weiterhin im Auge behalten. Und natürlich sprechen wir auch über die faschistischen Tendenzen, die sich überall scheinbar wieder erheben.
Und dabei denkt sie vor allem an Russland. Propaganda, Einflussnahme, Desinformation.
Es gibt heutzutage so viel Propaganda, das versucht, die EU auseinanderzuzerren. Dadurch, dass ich seit 10 Jahren ungefähr über Russland lese und russische Propaganda studiere, finde ich es sehr wichtig, dass wir im Auge behalten, was Europa und was die Europäische Union für uns bedeutet, egal ob wir Westeuropäer oder Osteuropäer sind, und es nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass so viele propagandistische Tendenzen heutzutage Europa als Ziel, als Opfer haben.
Rumänien ist das vierthäufigste Herkunftsland bei Einbürgerungen in Deutschland. Ende 2023 lebten mehr als 900.000 Rumäninnen und Rumänen hier. Von Armutsmigration, wie sie zur EU-Osterweiterung 2004 und 2007 in den Medien häufig befürchtet wurde, kann aber nicht die Rede sein. Die meisten Rumäninnen und Rumänen arbeiten in Deutschland in regulären Anstellungsverhältnissen. Sowohl die Beschäftigungsquote als auch die Arbeitslosenquote weichen nur minimal von der restlichen Bevölkerung ab. Viele leben schon lange in Deutschland, so wie auch Paula Konz. Seit 2022 besitzt sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Damit ist die Bundestagswahl 2025 auch für sie die erste, bei der sie in Deutschland ihre Stimme abgeben kann. Für sie ist das ein Recht und ein Privileg.
Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich mich anders oder benachteiligt gefühlt habe, denn man muss seine Teilnahme in einer Gesellschaft, man muss es sich erarbeiten und man muss es sich verdienen. Jetzt habe ich das, dann habe ich das hinter mir.
Denn Integration ist kein Selbstläufer. Sie muss gewollt sein, von allen Seiten, sagt Paula.
Klar gibt es dann einen Culture Clash sozusagen. Da wird es klar Reibung geben. Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, wie Deutschland dann diese Sache angeht. Inwiefern soll sich der Migrant anpassen? Inwiefern soll sich Deutschland anpassen? Und das wird ein wichtiges Thema für die Politik.
Paula hat schon als Jugendliche Deutsch gelernt. In Rumänien ging sie auf eine deutsche Schule. Das hat ihr bei der Integration in Deutschland geholfen. Ihr Mann hingegen sprach kein Deutsch. Das hat ihm auf dem Amt Schwierigkeiten bereitet.
Ich kann mich erinnern, als wir hierher gezogen sind, mein Mann hatte noch keine Arbeit und wir waren zur Agentur für Arbeit und ich habe ihn da gelassen und bin weg und dachte, okay, du kommst zurecht. Aber es stellte sich heraus, man hat ihm gesagt, ja, okay, ohne Dolmetscher können wir Ihnen nicht helfen.
Paula kann sich nur vorstellen, wie hilflos sich Menschen fühlen, die vielleicht weder Deutsch noch Englisch können und sich in einem fremden Land mit fremden Strukturen wiederfinden. Für diese Menschen wünscht sie sich mehr Unterstützung. Ihr Heimatland Rumänien gehört zwar zur EU, hat aber eine bewegte Geschichte hinter sich. Die stalinistische Diktatur, die 1989 durch die Bevölkerung gestürzt wurde. Es folgte ein holpriger Übergang zur Demokratie, mit vielen Machtwechseln, langwierigen Regierungsbildungen, Protesten und niedriger Wahlbeteiligung. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen ist gering. Auch Paula war damit unzufrieden.
Ich habe immer gewählt. Aber die politische Situation in Rumänien ist bekanntlich nicht so toll. Wir haben viele Überbleibsel vom kommunistischen Regime. Wir haben viel Korruption. Das heißt, in Rumänien bedeutet politisches Engagement nicht nur wählen, bedeutet auch Protest, bedeutet auch mit Leuten sprechen, Leuten Sachen aufklären. Ich habe das beim Besten, so gut ich konnte, immer versucht zu machen.
Hier in Deutschland engagiert sich Paula Konz unter anderem im rumänischen Kulturverein. Die aktuellen politischen Entwicklungen behält sie genau im Auge und warnt davor, eine stabile Demokratie nicht als selbstverständlich anzunehmen. Sie spricht aus Erfahrung.
Ich will nicht zurück in einen Zustand, den wir in Osteuropa vielleicht näher und eher kennen als Leute in Deutschland. Ich glaube, man kann es nicht ausschließen und man soll es nicht ausschließen, dass man jederzeit zu schlechten Zeiten zurückkehren kann. Also normalerweise würde ich sagen, okay, ich wünschte mir gerne mehr Netto vom Brutto oder es wäre schön, bessere ÖPNVs zu haben. Und das natürlich, das ist immer so, aber wegen der Zeit, in der wir gerade sind, für mich sind die wichtigsten Themen die Unterstützung für die Ukraine und Teilhabe an NATO.
Deswegen ist Paula Europa besonders wichtig. Sie findet, dass die Länder zusammenhalten müssen.
Die Solidarität mit der Ukraine, das ist für mich auch Solidarität mit Rumänien, das ist Solidarität mit Polen, mit Baltikum und mit all den Ländern, die ganz fest Teil aus einem freien Europa sein wollen. Denn als Osteuropäer wissen wir alle, wie Russland ist und wie Russland im Gange der Geschichte gewesen ist. Und wir sprechen jetzt nicht über die letzten 30 Jahre, wir sprechen nicht mal über die letzten 70, 80 Jahre. Wir können da über 200 Jahre sprechen und die Geschichte verfolgen und sehen, wie sich dieses Land als Nachbar zu den Nachbarn gegenüber verhalten hat.
Neben dem Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigen Paula Konz vor der Wahl viele verschiedene Themen. So auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit, insbesondere in ihrem Berufsfeld der Baubranche. Themen, die auch in der Gesamtbevölkerung eine große Rolle spielen. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung zeigt, Menschen mit Migrationsgeschichte machen sich eher Sorgen um die eigene Wohnsituation, die Altersversorgung oder auch Kriminalität. Im Grunde interessierten sich aber alle Menschen für die gleichen Themen, sagt Politikwissenschaftler Manuel Diaz-Garcia.
Ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass Menschen mit Migrationsgeschichte sich gar nicht so sehr von Menschen ohne Migrationsgeschichte unterscheiden. Und dass, wenn es große gesellschaftliche Verschiebungen im Diskurs gibt, lass es Klima 2019 sein, lass es das Thema Wirtschaft und zeitwirtschaftlichen Abschwung sein, Covid oder jetzt das Thema Migration und wie geht man da um, das sind ja große gesellschaftliche Debatten, die fast täglich in den Medien zu hören sind, dann beschäftigt das natürlich alle Bevölkerungsgruppen. Und man findet das Muster dann natürlich auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte.
Darüber hinaus nehmen Menschen mit Migrationsgeschichte tendenziell seltener an Wahlen teil. Ihre Wahlbeteiligung ist häufig etwas niedriger als die der Gesamtbevölkerung. Der Hauptgrund hierfür sei vor allem eine geringere politische Bildung, sagt Dr. Verena Benoit, politische Soziologin an der Universität Bamberg. Auch die langfristige Bindung an bestimmte Parteien sei niedriger.
Also wichtig ist, egal für welche Personengruppe, weil wir sehen ja auch eine sinkende Wahlbeteiligung bei Personen ohne Migrationsgeschichte, ist tatsächlich die Bildung. Also die Bildung ist ein wichtiger Faktor. Damit meine ich in dem speziellen Fall von auch Wahlbeteiligung nicht nur formale Bildung, sondern auch politische Bildung in dem Sinne, also Aufklärung darüber, wie funktioniert das Wählen, wie ist das Wahlsystem aufgebaut und so weiter, welchen Einfluss hat meine Stimme, macht meine Stimme einen Unterschied oder nicht und so weiter.
Neben der politischen Bildung spielt auch das soziale Umfeld eine große Rolle bei der Wahlbeteiligung. Das zeigt auch die Forschung von Verena Benoit.
Ein wichtiger Grund ist der Einfluss von sozialen Netzwerken, also nicht im Sinne von online, sondern von Netzwerken, zum Beispiel Freundeskreise, die so ein bisschen antreiben, rekrutieren, sich zu engagieren und somit auch wählen zu gehen. Also das habe ich eben auch mit einem Kollegen erst kürzlich herausgefunden, dass der Einfluss von sozialen Netzwerken, Freundeskreis eine wichtige Rolle spielt bei Personen mit Migrationsgeschichte, ob die dann sozusagen bewegt werden können, wählen zu gehen.
Allerdings kann man sehen, dass die Unterschiede zwischen Wählerinnen und Wählern mit oder ohne Migrationsgeschichte mit der Zeit verschwinden, sagt die Politikwissenschaftlerin. Gerade die zweite und dritte Generation hat das gleiche Wahlverhalten wie die restliche Bevölkerung. Das könne man vor allem bei den Kindern der sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sehen. Sie seien mit der deutschen Politik sozialisiert, sagt Verena Benoit. Seit Abdulmunem Alois und Paula Konz eingebürgert sind, hat sich das Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland nochmal verändert. Die Reform der Ampelregierung ist Ende Juni 2024 in Kraft getreten. Menschen, die legal und dauerhaft in Deutschland leben, können sich nun bereits nach 5 Jahren statt bisher 8 Jahren um einen deutschen Pass bewerben. Wenn sie gut integriert sind, geht das sogar schon nach 3 Jahren. Zum Beispiel, wenn sie besonders gut Deutsch sprechen, ein Ehrenamt haben oder sehr gut in der Schule oder ihrem Beruf sind. Vor der Reform mussten Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einbürgerung ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben, es sei denn, sie kamen aus einem anderen EU-Land oder der Schweiz. Seit 2024 ist eine doppelte Staatsbürgerschaft mit einem deutschen Pass für alle möglich. Das soll Deutschland auch attraktiver für Fachkräfte aus dem Ausland machen. Der Anteil an Wahlberechtigten mit Migrationsgeschichte wird also weiter steigen. Während es bei der Bundestagswahl 2005 noch knapp unter 5 Millionen Menschen waren, sind dieses Jahr über 7 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte wahlberechtigt. Ihre Stimmen könnten daher einen großen Einfluss haben, sagt Manuel Diaz-Garcia.
Das macht alles in allem eben 12% aller Wahlberechtigten aus. Wenn man 12% aller Wahlberechtigten einer Partei zuordnen würde, würde man es auch über die 5%-Hürde schaffen, was schon immer ein Indikator dafür sein kann, dass es eine relevante Gruppe eben ist. Die Gruppe wird in Zukunft natürlich immer größer und immer wichtiger, wenn wir beispielsweise jetzt an Geflüchtete aus Syrien oder der Ukraine denken. Also jetzt gerade machen Menschen aus Syrien und der Ukraine insgesamt so 250.000, 260.000 WählerInnen aus. Das werden durch eben Einbürgerungen und Nachkommen, wird die Gruppe natürlich viel, viel größer in den nächsten Jahren. Das ist auf jeden Fall was, worauf man irgendwie ein Auge werfen sollte und wo Parteien vielleicht auch Strategien entwickeln müssen, diese Gruppen dann eben auch gezielt anzusprechen.
Paula Konz und Abdulmunem Alois wollen mitwirken. Sie nehmen ihr Wahlrecht nicht auf die leichte Schulter. Sie haben erlebt, wie es ist, nicht frei wählen zu dürfen. Wie hart umkämpft Demokratie sein kann. Wie Kriege und Diktaturen Menschen verstummen, statt mitwirken lassen. Am 23. Februar nehmen sie das grundsätzliche Recht der Demokratie in Anspruch, das freie Wählen.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, vor allem im aktuellen Kontext, weil wir sehen, was passiert in vielen Ländern. Vor allem wir in Europa, wir sind etwas Besonderes, wir sind ein Bündnis. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, was Demokratie bedeutet und was Europa bedeutet. Es ist sehr einfach, es als garantiert anzunehmen, den Frieden als garantiert anzunehmen, die Demokratie als garantiert anzunehmen. Und das ist ein Fehler.
Und beide wünschen sich eine Politik, die anpackt, die Veränderung bringt, Probleme angeht und das Leben in Deutschland besser macht. Für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft.
Ich wünsche mir eine Politik, die sich stärker für Menschenrechte und für Offenheit und Chancengleichheit, für die Gesellschaft hier und gleichzeitig Frieden in weltweit einsetzt.
Ich sehe in Deutschland auch sehr viel Enttäuschung und sehr viel Misstrauen mit den Parteien und mit dem Status quo. Und klar, das ist ein bisschen enttäuschend, denn ich sehe auch, dass auch in meinem Land natürlich auf komplett anderem Niveau. Und ich hoffe, was ich hoffen kann, dass ich jetzt wähle zu einer Zeit, wo die Parteien die Unzufriedenheit der Gesellschaft verstanden haben, richtig erfasst haben, nicht populistisch agieren werden, sondern genau realistische und vernünftige Lösungen anbieten werden.
Das war eine Sendung über Erstwählerinnen und Erstwähler mit Migrationsgeschichte. Für sie sind freie, demokratische Wahlen keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Privileg. Als deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden sie bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal mitbestimmen können. Ein Beitrag von Shulamit Rittwagen, Jonas Bauer und Theresa Wunderlich. Dieses Feature können Sie auch in der ARD-Audiothek nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt.